Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Und damit schwenken wir über zum 1948 geborenen Joachim Kalka, einem vielbelesenen Bücherfreund, den man für sein Literaturengagement gar nicht genug rühmen kann. Denn Joachim Kalka gehört schon lange nicht nur zu den herausragenden Literaturübersetzern und Kritikern in Deutschland. Er tritt außerdem auch immer wieder als origineller Essayist in Erscheinung. Zuletzt 2016, da veröffentlichte Kalka eine brillante Motivgeschichte des Mondes. Und nun legt er einen Aufsatz vor, der sich mit der Bedeutung des Staubs in den Mythen und Texten quer durch die Jahrhunderte beschäftigt. Aber keine Angst vor staubtrockener Lektüre. Denn auch diesmal ließ sich Kalka wieder von seinen genialischen Einfällen inspirieren. Und als erstes habe ich ihn im Gespräch vor dieser Sendung gefragt, warum er sich nach dem großen Sehnsuchtsstern Mond nun eigentlich das Mikrophänomen Staub als Schreibthema ausgesucht hat.
Beides sind Dinge, die uns Tag für Tag sozusagen umgeben und denen wir nur ganz geringe Aufmerksamkeit widmen. Also es sind unbeachtete Alltagsphänomene. Und meine Absicht war es, abgesehen von der schlichten Verliebtheit in diese Gegenstände, ein wenig darauf hinzuweisen, mit dem Satz von Johann Peter Hebel, der den Mond abschließt: Guter Freund, es ist nicht recht, dass man so etwas alle Tage sieht und denkt nie darüber nach.
Im Alltag, also wenn wir überhaupt über den Staub nachdenken, dann denken wir ja meistens negativ an ihn, nämlich wir verbinden damit ja in erster Linie Dreck und Abfall. Was mich aber bei der Lektüre Ihres Essays wirklich überrascht hat, war, wie oft Staub hier doch auch sehr positiv vorkommt. Also Sie sprechen da ja von Sonnenstäubchen, Blütenstaub, der zarte Staub des Laternenscheins bei Ernst Blass wird zitiert. Hat Sie das eigentlich selbst überrascht, wie positiv der Staub in der Literatur dann doch vorkommt?
Eigentlich dürfte es umgekehrt gewesen sein, dass unter anderem diese positiven Referenzformen, Blütenstaub und so weiter, mich auch zu diesem Thema hingezogen haben. Und da bin ich von einem Satz von Lichtenberg ausgegangen, der sehr schön so diese Kippfigur enthält. Lichtenberg sagt trocken: Was man gewöhnlich so großartig als Sonnenstäubchen bezeichnet, sind doch eigentlich Dreckstäubchen.
Ja.
Was sind denn die Sonnenstäubchen? Das geht tief in die antike Atomistik zurück. Bei Lucrez kann man nachlesen, wenn man einen Raum völlig abdunkelt und nur einen einzigen Sonnenstrahl durchs Fenster fallen lässt, dann sieht man in diesem Sonnenstrahl die kleinen Welten tanzen und sich bekriegen. Also das sind im lukrezischen Sinne die Atome sozusagen, diese winzigen Stäubchen. Die heißen Sonnenstäubchen, weil man sie in der Sonne sieht, aber eigentlich sind es in der Tat, wie der nüchterne Lichtenberg witzig anmerkt, Dreckstäubchen. Das ist dann aber auch so ein bisschen die Dialektik zwischen Sonne und Dreck, die uns am Staub faszinieren kann.
Also Ihr Essay, Sie sprachen das gerade schon an, Lucrez, Homer kommt vor, es kommen aber auch Autoren wie Goethe, Schiller, Büchner und Romanciers wie Charles Dickens oder Gustave Flaubert vor, bis hin zu Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Also ich nenne nur einige Namen: Georg Heym, Sir Conan Doyle, Raymond Chandler, Philip K. Dick. Das ist ja ein ziemlich wilder Ritt durch die Literaturgeschichte, yeah, würde ich sagen. Hatten Sie vor, mit Ihrem Essay Staub auch so eine alternative Literatur-Kulturgeschichte zu erzählen, sozusagen aus Staubkorn-Perspektive von unten?
Das hat sich so als Ergebnis dann herauskristallisiert, aber es war nicht von vornherein meine Absicht, hier ein alternatives Szenarium zu konstruieren. Ich glaube, dass man fast jeden, ja, Gegenstand oder jeden Zusammenhang nehmen könnte. Und bei gründlicher Bearbeitung und wenn man konzentriert nachdenkt, was man darüber alles schon gelesen, was man davon alles schon im Kino gesehen hat und so weiter, eine kleine Kulturgeschichte des Mikrofons, der Armbanduhr, des Bierdeckels und so weiter schreiben könnte. Also dieser Blick, den ich manchmal kultiviere, wenn ich an einer Straßenbahnhaltestelle warte und ich sehe irgendetwas, dann verfolge ich die Assoziationsketten. Das verbindet sich damit eigentlich keine weitere Absicht, als die müßige mal zu sehen, was alles aus einem beliebig gewählten Punkt entspringen kann. Ganz beliebig ist der Staub nicht, denn der Staub hat das Pathos so des Verachteten.
Und Sie wollten ihm auch mal so ein bisschen beispringen, sozusagen.
Ja, das Schöne ist, dass Sie haben erwähnt, in Bezug auf Chandler, bei Chandler gibt es diese Szene, wo der Detektiv erschöpft abends heimkommt nach einem Tag, der tief in das Mörderische und Korrupte der Gesellschaft geführt hat. Und dann macht er die Tür zu, lehnt sich an die Wand, macht das Licht an und konstatiert, es roch nach Staub und Tabak, nach einem normalen Leben. Der Staub ist so die Signatur des verlässlichen, normalen, gewöhnlichen Lebens, das uns auffängt, wenn es uns zu viel wird.
Was mir beim Lesen Ihres Essays erst klar geworden ist, das ist, wie wichtig der Staub als Motiv für den klassischen Kriminalroman offenbar ist. Also wie sehr so genreprägende Detektive wie zum Beispiel Sherlock Holmes oder auch Philip Marlowe, also wie sehr das eben nicht nur analytische Schlaumeier sind, sondern mit Lupen bewaffnete Stauberforscher. Warum ist Staub als Motiv für den klassischen Kriminalroman so wichtig?
Ja, der klassische Kriminalroman lässt den Detektiv ja immer Spuren suchen. Das verbindet so ein bisschen mit dem klassischen Abenteuerroman à la Karl May. Das Greenhorn am Anfang von Winnetou lernt ja unter anderem die Spuren zu lesen, die der Westmann kennen muss. Die umgeknickten Gräser oder Zweige, die winzigen Tröpfchen von Kriegsbemalung im Gras. Also die Spurensuche ist ein Teil des abenteuernden Erzählens und ein Teil des analytischen Erzählens. Das sind die Clues, die Spuren, die Winzigkeiten, die niemand sonst bemerkt, die aber der Detektiv, so dass ihn alle verblüfft anstarren, aufzeigt. Und hier spielt der Staub eben die Rolle des Mediums, in dem sich diese winzigen Spuren einbeschreiben. Wenn eine Staubfläche ein wenig gestört wird, wenn zum Beispiel ein Gegenstand auf einem Kaminsims verrückt wird oder plötzlich eine leere Stelle im Staub entsteht, wo etwas stand, was nicht mehr da ist, dann zieht der Detektiv seine Schlüsse. Also insofern ist der Staub ein unverzichtbarer Teil des klassischen Repertoires, des Detektivischen.
Und Sherlock Holmes kann ja anhand eines verstaubten Hutes sogar erkennen, welche Lebensumstände Vorbesitzer hatte. Also das ist erstaunlich. Es ist auch so, dass in den Grusel- und Horrorgeschichten der Staub eine große Rolle spielt. Was macht hier eigentlich die ja doch träge Staubmaterie so besonders gruselig?
Ich habe die winzige Theorie entwickelt, dass zur Verlebendigung des Staubs im Horror-Szenarium es der Spinne bedarf. Die Spinnennetze, die so in Kaskaden die alten Gewölbe oder das Spukzimmer anfüllen, die werden erst richtig sichtbar für die Kamera, wenn sie stark mit Staub bedeckt sind. Dieses staubbedeckte Spinnennetz ist die Inkarnation des Staubes im Gruselfilm, so wie die Staubwolke, die von ferne herannaht, die Signatur des Staubs im Western ist. Also die Genrefantasien haben alle ihre eigenen Modus, mit dem Staub zu hantieren.
Es gibt natürlich auch die berühmte Formel Asche zu Asche, Staub zu Staub, kennen wir alle von Beerdigungen. Also der Staub wird ja bei uns, aber eigentlich schon seit alters her, auch immer mit Tod und Sterben assoziiert. Ja. Ist das der Grund, warum der Staub in den antiken Geschichten so ein schlechtes Image hat? Also da ist es ja wirklich etwas im Staub liegen, sich in den Staub werfen. Ja. Das hat ja etwas ganz Negatives.
Ja, das ist, glaube ich, vor allem auch abgeleitet aus der Situation des Kämpfens. Also in der Ilias ist das Schlachtfeld vor Troja so etwas wie eine Staubhölle. Also die Helden kämpfen in riesigen Staubwolken miteinander. Alles ist staubbedeckt und tatsächlich beißt dann der Unterlegene in den Staub oder wird in den Staub gestreckt. Und in der Bibel im Alten Testament lesen wir als Rühmen eines großen Königs, deine Feinde sollen Staub lecken. Also diese Berührung mit dem Staub ist so eine Geste der Demütigung.
Ihr Buch ist ein Fundus von Lektüreanregungen, von Zitaten über Staub. Sie erwähnen in diesem Buch außerdem auch noch, wie wirkmächtig selbst kleinste Staubpartikel sein können, wenn es nur genug davon gibt. Also Sie kommen ja nochmal auf diesen berühmten Meteoriteneinschlag auf der Erde vor rund 66 Millionen Jahren zu sprechen. Da wurde eine so große Menge Staub offenbar in die Atmosphäre geschleudert, dass es zu einer Verdunklung der Sonne kam und wahrscheinlich die Dinosaurier dabei ausgerottet wurden.
Das ist, glaube ich, die plausibelste und am weitesten rezipierte Theorie.
Ja. Theorie. Und Sie berichten ja von einem Vulkanausbruch auf einer indonesischen Insel, der 1815 zu einer Sonnenverdunkelung führte und damit zu schlechtem Wetter auf der nördlichen Halbkugel. Und wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, dann führte das unter anderem dazu, dass Mary Shelley sich den Frankenstein-Roman ausgedacht
Ganz
hat.
Ganz genau.
Weil das Wetter so schlecht war.
Genau. Man saß da in einer italienischen Villa und das Wetter war unendlich schlecht und begann sich gegenseitig mit Gespenstergeschichten oder Schauergeschichten zu unterhalten. Und da schrieb Byrons Sekretär Polidori den Fachleuten gut bekannten Vampire, eine Art Dracula, Amulettre. Und Mary Shelley schrieb das zweifelsgrößte hier entstandene Werk, dann Frankenstein. Also das verdanken wir diesem schlechten Wetter, das im Übrigen zu katastrophalen Missernten und Hungersnöten in Europa geführt hat, in der Schweiz zum Beispiel.
Aber könnte man dann auch sagen, dass der Vulkanstaub 1816 auch ein Geburtshelfer für die Weltliteratur war?
Unbedingt. So seltsam hängen die Dinge zusammen, ja.
So lautet das Fazit des Schriftstellers und Literaturgelehrten Joachim Kalka. Ich sprach mit ihm über Staub, seine neue originelle Kulturgeschichte aus der literarischen Schmuddelecke. Die ist übrigens auch eine wahre Lektürefundgrube, denn in Staub erinnert Joachim Kalka nicht zuletzt auch an so einige heute zu Unrecht vergessene Autoren wie Ernst Blass, Hermann Kassack oder den früh verstorbenen Paul Scherbart. Man kann seinen sogenannten Montage-Essay also allen Neugierigen wirklich nur empfehlen. Erschienen ist Staub im Berliner Bärenberg Verlag, 152 Seiten, 22 Euro.